Ihr hört Echo FM, das Uniradio für Freiburg mit Echo Zentrisch. Gut, bei Bienen und Blümchen müssen wir im Studentenalter hoffentlich nicht mehr ansetzen. Trotzdem gibt es viele Mythen, die sich um Verhütungsmittel ranken. Wirkt die Pille wirklich nicht mehr, wenn man Antibiotikum nimmt? Sollte man die Spirale bei Frauen erst dann einsetzen, wenn sie schon einmal entbunden haben? Wie gefährlich ist es wirklich, wenn man seinen Körper über Jahre den Hormonen von Verhütungsmitteln aussetzt? Und wenn man es nun einmal versäumt hat mit der Verhütung, sollte es die Pille danach rezeptfrei geben, wie jüngst immer wieder gefordert wird? Wir sprechen darüber mit Dr. Stefanie Friebel, Oberärztin in der Universitätsfrauenklinik in Freiburg. Hallo Frau Dr. Friebel.
Schönen guten Tag.
Frau Dr. Friebel, im Wahl-O-Mat für die Bundestagswahl konnte man ja ankreuzen, ob man dafür oder dagegen ist, die Pille nach Rezept frei an junge Frauen zu verteilen. Die Pille danach, meine ich natürlich. Anlass für diese politische Debatte, die in vielen Wahlprogrammen aufgegriffen wurde, waren die katholischen Krankenhäuser, die eben keine Pillen an die betroffenen Frauen ausgehändigt haben. Wo haben Sie denn Ihr Kreuz gesetzt beim Wahl-O-Maten oder würden es tun, für oder gegen die rezeptfreie Pille danach?
Gut, ich als Frauenärztin komme natürlich viel mit den Patienten in Berührung, die die Pille danach benötigen. Und ich denke, es gibt gute Gründe, dass dieses Medikament auf Rezept ausgestellt werden sollte. Es ist auch ganz klar auch vom Berufsverband der Frauenärzte nochmal dargestellt auf deren Webseite, dass die Wirkungsweise der Pille danach nicht mit den katholischen Prinzipien widerstrebt. Es handelt sich ja nicht um eine Einnistungsverhinderung, sondern der Eisprung wird verschoben und es besteht natürlich auch eine bestimmte Risikosituation und es ist ein starkes Medikament. Das sollte also durch ein persönliches Gespräch mit dem Frauenarzt die Indikation geprüft werden und auch mögliche Einnahmefehler können vermieden werden, wenn eben eine persönliche Beratung durch das Rezeptverschreiben erfolgen kann.
Wie häufig sollte man sowas maximal nehmen? Es gibt ja vielleicht so Dauerkandidaten.
Ja, es gibt in der Tat immer wieder Patienten, die häufiger bei uns auftauchen. Also es ist ja eine sehr starke Hormondosis und sollte schon nicht häufiger als zweimal im Zyklus eingenommen werden und vielleicht beim zweiten Mal sollte spätestens ein Gespräch erfolgen über die prinzipielle Verhütungsmethode der Patientin oder des Paares und um die Hormondosis nicht unnötig zu steigern und auch die Risiken sollte dann auf jeden Fall natürlich auf eine konventionelle Verhütungsmethode umgestiegen werden.
Aber so mehrmals innerhalb einer Lebensspanne wäre jetzt noch nicht dramatisch.
Nein, nein. Wir haben ja auch da neue Präparate auf dem Markt, die sehr potent wirken, auch noch bis zum fünften Tag nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr und das geht schon mehrmals in einem Leben, wenn Sie das meinen, ja.
Okay. Nun hat ja die normale Pille eine sehr viel niedrigere Hormondosis. Aber irgendwie so ganz kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, dass das überhaupt nichts macht, wenn man das jetzt über einen Zeitraum von 10, 15 Jahren regelmäßig nimmt. Was passiert da mit dem Körper?
Also im Vergleich zu den 60er und 70er Jahren, als die Präparate noch eine sehr hohe Hormondosis hatten, wird heutzutage nicht mehr zu einer Pillenpause geraten. Wir sind ja sehr, sehr, sehr viel niedriger gegangen mit der Gesamtdosierung. Es ist also schon möglich, über viele Jahre die Pille einzunehmen. Erwiesenermaßen wirkt es sich nicht negativ auf die Fruchtbarkeit aus. Der kritische Moment ist eigentlich immer dann, wenn das Präparat neu angesetzt wird. Also gerade die typischen Risikosituationen für eine Thrombose etc., das ist eigentlich im ersten Einnahmejahr am gefährlichsten. Oder eben, wenn eine Umstellung erfolgt. Und aus diesem Grunde soll ein Präparat, was gut vertragen wird, ruhig so lange eingenommen werden, wie es benötigt wird. Beachten muss man natürlich, dass ab dem zum Beispiel 35. Lebensjahr das gesamtinternistische Risiko zum Beispiel für eine tiefe Beinvenenthrombose steigt, vor allem wenn noch andere Risikofaktoren dazukommen, wie jetzt Übergewicht oder Rauchen oder sonstige Situationen, sodass dann natürlich regelmäßig mit dem Frauenarzt überlegt werden muss, ob das noch die richtige Verhütungsmethode für die Patientin ist.
Wir haben jetzt schon festgestellt, dass man komplett monatelang pausieren, da raten Sie nicht zu. Wie ist es mit dieser einwöchigen Pause, die man bei so normalen Kombinationspräparaten immer machen soll, wenn man die verschiebt oder einfach ganz lange die Pille immer durchnimmt? Ist das irgendwie schlecht?
Nein, also das ist eigentlich nicht gesundheitsschädlich. Diese Pause wurde damals konzipiert, um der Patientin das Gefühl zu geben, es besteht weiterhin eine gesunde Abbruchblutung. oder gar so etwas wie eine Menstruationsblutung. Man muss natürlich sagen, es ist überhaupt gar keine Menstruationsblutung, sondern das ist lediglich eine künstlich herbeigeführte Abbruchblutung, die nicht unbedingt medizinisch notwendig ist. Und da es viele Patienten gibt, denen es in dieser Pause gar nicht so gut geht, die entweder Schmerzen haben bei der Periode oder vielleicht Kopfschmerzen bekommen oder andere Symptome, geht man immer mehr auf die dazu über, das pillenfreie Intervall zu verkürzen auf nur noch 4 Tage oder vielleicht gar nicht mehr, auf den sogenannten Langzyklus. Das ist problemlos und ohne gesundheitsschädigende Wirkung möglich. Ab und zu sollte aber auch, also Langzyklus heißt jetzt nicht, dass überhaupt gar keine Blutung mehr passiert, also alle 6 Monate oder auch vierteljährlich kann eine Abbruchblutung dann regulär erfolgen, zum Beispiel, dass die Patientin auch nochmal das Gefühl bekommt, da passiert eine Blutung. Es kann aber auch sein, dass dann über die lange Einnahme der Pille die Gebärmutterschleimhaut nur noch so wenig aufgebaut ist, dass dann gar keine Abbruchblutung passiert. Das ist auch nicht gesundheitsschädlich. Das ist also einfach ein Effekt der Medikamente.
Also es ist rein psychologisch, diese Pillenpause.
Naja, also das ist das eine, warum es eingeführt wurde. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn jetzt eine Patientin über den Monat 4 Wochen Hormone einnimmt statt 3, hat sie natürlich aufs Jahr gesehen eine höhere kumulative Gesamtdosierung. Und deshalb sollte man das nicht unbedingt für jede Patientin so durchgehend empfehlen, sondern vielleicht auf die Patientengruppe beschränken, die einen Grund angibt. Ja, zum Beispiel Patientinnen von Endometriose profitieren davon, Patientinnen mit starken Blutungsstörungen, Myomen oder eben kopfschmerzassoziierten Problemen, die profitieren dann von im Langzyklus.
Können Sie das vielleicht nochmal erklären? Also Kopfschmerzen ist, glaube ich, allen Hörern klar, aber ja, die anderen Sachen?
Also Endometriose ist ja eine Erkrankung, die besteht aus Gebärmutterschleimhaut, die im Körper versprengt ist, außerhalb der Gebärmutter und eben auch unter dem normalen Zyklus und aber auch unter der Pille wuchern kann. Und diese Patienten sollen möglichst eben nicht so viele Östrogene im Blut haben, weil die Östrogene regen die Endometriose zum Wachstum an. Die werden dann oft eingestellt auf ein Pillenpräparat, was keine Östrogene enthält, sodass die Endometriose möglichst ausgetrocknet werden kann. Und diese Präparate ohne Östrogene gehen ja durchgängig jeden Tag eine Einnahme. Die Myome sind Muskelknoten in der Gebärmutterschleimhaut. Die können dazu führen, dass die Menstruationsblutung sehr stark oder auch sehr schmerzhaft ist. Und dann sind diese Tage für die Patientin auch sehr belastend. Und dann kann die Patientin auch von einem sogenannten Langzyklus profitieren.
Oder Schwimmerinnen natürlich auch wahrscheinlich.
Ja, wenn es natürlich ins allgemeine Lebensprogramm nicht gut passt, lässt sich durch die Pille gut auch die Menstruation verschieben. Das ist also auch nicht gesundheitsschädlich.
Wie sieht's denn aus mit dem Mindestalter? Kann es irgendwie Entwicklungsprobleme geben, wenn Eltern jetzt sagen, sie haben solche Angst, dass ihre Tochter sich demnächst schwängern lässt, lieber ganz früh anfangen? Oder würden sie da eher abraten?
Also was passiert denn, wenn das junge Mädchen eben die erste Menstruationsblutung bekommt, dann ist in der Regel das Längenwachstum abgeschlossen, darum geht es ja. Dann ist auf die Frage der Eltern, passiert da irgendwas Negatives auf den Knochenbau zum Beispiel oder auf andere Gewebe im Körper. Also solange dann ein normal dosiertes Kombinationspräparat gegeben wird, gibt es keine negativen Auswirkungen auf den Körperbau, auf die Endlänge, auf die Knochenstabilität. Es gibt allerdings ja Präparate, die sogenannte Minipille, die nur aus einem Gestagen besteht. Und da muss man bei den ganz jungen Mädchen schon aufpassen. Wenn man denen ganz, ganz früh in diesem Lebensalter eben das Östrogen wegnimmt, dann gibt es also Untersuchungen, dass zum Beispiel bei Leistungssportlern dann die Peak Bone Mass, also dass die Knochendichte dann schon verringert ist. Diese Patienten holen das aber danach, wenn das Präparat abgesetzt wird, innerhalb relativ kurzer Zeit.
Und gibt es so ein absolutes Untermindestalter oder würden Sie sagen, im Prinzip ab der ersten Periode bedenkenlos?
Also eigentlich schon ab der ersten Periode kann die Pille gegeben werden. Und da muss man natürlich auch schauen, wie ist es mit der Patientin, ist das im Einklang mit den Eltern, besteht da eine Einsichtsfähigkeit, überhaupt schon eine Geschäftsfähigkeit, da gibt es ja bestimmte Vorgehensweisen. Auf jeden Fall ist es für die Patientin immer besser, als eine ungewollte Schwangerschaft im Jugendalter zu erleben.
Und gegen Pickel hilft die Pille ja auch. Haben Sie schon öfter auch mal wirklich zur Hautunreinheitenbekämpfung die Pille verschrieben oder ist das eher die Seltenheit?
Nein, also es gibt ganz klar auch unter den Pillenpräparaten eine Gruppe, die nur als Aknetherapeutika zugelassen sind. Also die waren früher auch als normales Kontrazeptivum zugelassen und das ist nicht mehr so. Das ist ein reines Aknepräparat mittlerweile. Das liegt daran, dass die relativ von der Östrogendosis hochdosiert sind und eine Gestagenkomponente haben, die besonders stark gegen das männliche Hormon wirkt. Wir wissen mittlerweile, dass diese Komponente aber auch etwas mehr Risiko birgt, eine Beinvenenthrombose zu entwickeln.
Ein größeres Risiko?
Ja, etwas als die normalen Präparate.
Okay.
Genau, aber also Akne und auch Haarausfall sind durchaus auch Indikationen, um eine Pille zu geben, auch wenn keine Verhütungssituation besteht.
Sie haben gerade schon mal den Unterschied zwischen Minipille und der normalen Pille erwähnt. Können Sie es nochmal kurz zusammenfassen?
Also so die konventionelle Pille ist ja ein Kombinationspräparat aus einem künstlichen Östrogen und einem Gestagen und die nennt sich Mikropille. So, und die verhütende Wirkung dabei ist die Gestagenkomponente. Die Östrogenkomponente ist dazu da, die Blutungsstabilität zu erreichen. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite für Patienten, die eben die Östrogenkomponente nicht bekommen dürfen, zum Beispiel jetzt klassischerweise auch in der Stillzeit, wenn eben über die Muttermilch keine Östrogene an das Baby abgegeben werden sollen. Dann gibt es eben die sogenannte Minipille, die ein reines Gestagenpräparat ist. Und da war es früher so, dass die sehr, sehr strikt zu einem bestimmten Zeitfenster eingenommen werden musste, da es sonst nicht zur sicheren Verhütung kam. Da gibt es aber ein Präparat mit Desogestrel, das hat also ein sehr großes Einnahmefenster von 12 Stunden, solange es eben die Sicherheit gewährleistet. Der einzige Nachteil ist oftmals unter diesen Präparaten keine so gute Zyklusstabilität. Also die Patienten haben oft Zwischenblutungen und manchmal spielt die Haut auch nicht so richtig gut mit und die Stimmung. Das muss man eben im Einzelfall dann mit der Patientin klären.
Nun heißt es ja immer wieder, dass unsere Abwasser schon total verseucht sind mit Hormonen, weil eben so viele Frauen die Pille nehmen und dann trotzdem auf die Toilette gehen, logischerweise. Deshalb haben wir da schon so hohe Konzentrationen, dass man einfach nur noch den Wasserhahn aufdrehen muss und schon perfekt verhütet, oder?
Glücklicherweise ist es soweit noch nicht gekommen, aber ich denke, dass natürlich die hormonelle Belastung unserer Umwelt auch ein Grund unter Umständen darstellt für die zunehmende Unfruchtbarkeit. Und das sind sicherlich interessante Themen für weitere Forschung in den nächsten Jahren, dass wir da vielleicht auch mal Konsequenzen daraus ziehen. Ja.
Also gibt es auch bei Menschen mehr Unfruchtbarkeit? Ist das erwiesen?
Ja, wir beobachten ja zum Beispiel in den letzten Jahren vermehrt schlechtere Spermienqualität bei den Männern. Und wir wissen nicht so richtig, welche Umwelteinflüsse da wirklich mitspielen. Aber das könnte ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit sein. Also da stehen die Daten einfach noch aus. Das ist sicherlich ein ganz interessantes Thema für die Zukunft.
Ich hatte das immer nur so von Fischen gehört, die dann keine Männchen mehr haben oder so.
Ja, aber das ist vielleicht dann eher auch die Schwermetalle und so etwas. Da gibt es ja viele verschiedene schädliche Substanzen.
Naja, gruselig auf jeden Fall. Dennoch, wer momentan Leitungswasser trinkt, verhütet damit noch nicht. Die Verhütung funktioniert ja angeblich nicht, wenn man Antibiotika nimmt. Stimmt das?
Da kommt es auf die Antibiotika-Klasse drauf an. Also für sozusagen diese ganz konventionellen Antibiotika, die man oft im Winter nehmen muss, bei zum Beispiel Halsbeschwerden, Angina oder Nasennebenhöhlenentzündung, die in der Regel bieten dennoch, da kann die Pille weiter eingenommen werden und verhütet auch. Bei besonderen Antibiotika, zum Beispiel bei einer Tuberkulose, da ist die Verhütung dann nicht mehr gegeben. Wenn man sich unsicher ist oder einfach vielleicht bei jedem Antibiotika, kann man dann mit dem Frauenarzt Rücksprache halten. Der wird einem dann die kompetente Antwort geben können.
Und bei der Spirale, gibt es da auch irgendwelche Medikamente, die dazwischen funken?
Bei der Spirale muss man ja unterscheiden zwischen der Hormonspirale und der Kupferspirale. Also im Prinzip muss man sagen, dass die eigentlich ihre Wirkung behalten, auch bei einer starken Medikamenteneinnahme. Bei der Hormonspirale kann es aber schon zu Zwischenwirkungen kommen. Das heißt, dass zum Beispiel der Spiegel von bestimmten Medikamenten, die notwendig sind, um eine Erkrankung zu behandeln, sagen wir jetzt mal Antiepileptika bei einer Epilepsie, dass da eine Anpassung erfolgen muss. Also man sollte dann immer mit dem entsprechenden Fachdisziplin dann auch Rücksprache halten, wenn man eine Hormonspirale einlegt.
Wenn wir jetzt schon bei der Spirale sind, von unseren Müttern kennen wir das noch so, das können nur Frauen nehmen, die schon entbunden haben. Ist das heutzutage noch so?
Eigentlich nicht. Also die Spirale ist nicht das Verhütungsmittel der ersten Wahl bei einer Frau, die noch kein Kind geboren hat. Aber es gibt immer wieder Situationen, dass eben eine Patientin die konventionelle Pille nicht verträgt oder nicht nehmen darf. Und dann stellt sich die Frage, ob eine Spirale für diese Patientin eben eine Option wäre. Und wir wissen eben, dass in Deutschland es relativ unüblich ist, Patientinnen eine Spirale zu legen, die noch keine Kinder geboren haben. In anderen Ländern ist das anders, zum Beispiel in den Niederlanden. Die haben, glaube ich, zu 20% Patientinnen, die noch kein Kind geboren haben in ihrem Anwenderprofil. Man muss einfach als Gynäkologe die Gegebenheiten klären. Die Gebärmutter ist oftmals noch etwas kleiner bei Frauen, die noch kein Kind geboren haben. Das heißt, die Sondenlänge muss ausgemessen werden. Und oftmals bietet sich dann doch eine Situation auch, die eine Spirale zulässt. Bei den Kupferspiralen gibt es kleine Präparate extra für Frauen, die noch kein Kind geboren haben. Und bei der Hormonspirale erwarten wir jetzt in Kürze die Zulassung endlich nach langer Wartezeit von einer sogenannten Mini-Hormonspirale, die dann auch für dieses Patientenkollektiv geeignet sein wird.
Und da gibt es ja jetzt auch diese Kupferketten ganz neu, ne?
Kupferkette gibt es auch, genau. Also das bedarf immer, ja, das ist, also damit kennt sich nicht jetzt jeder Frauenarzt aus. Da gibt es auch auch ein Profil, eine extra Internetseite, welche Ärzte da gelistet sind, die sich damit auskennen. Aber das ist auch eine Möglichkeit, weil die Kupferkette kann individuell von der Länge angepasst werden.
Und wie sicher sind diese Kupferpräparate im Vergleich zur hormonellen Verhütung?
Die sind vergleichbar sicher. Gerade die Kupferpräparate haben halt unter Umständen Nebenwirkungen und die gerade bei einer Frau, die noch kein Kind geboren haben, eintreten können, wie zum Beispiel Schmerzen, Ausstoßungen und Verlust der Spirale oder eben starke Blutungen. Da muss man mit der Patientin unbedingt vorher drüber sprechen.
Jetzt haben wir so viel gehört, was Frauen alles erleiden müssen, irgendwelche Schmerzen, verstärkte Blutungen, Thrombosen. Wieso hat es sich immer noch nicht durchgesetzt, dass Männer was für die Verhütung tun? Zum Beispiel wurde ja auch mal diese Pille für den Mann entwickelt irgendwann, hat dann aber nicht so den Absatz gefunden. Wie sehen Sie da die Entwicklung? Wird sich das ändern?
Ja, das ist wirklich ein deprimierendes Thema. Das ist wirklich echt auch immer noch ein gesellschaftliches Problem. Also ich persönlich bin der Meinung, dass der Mann ja zumindest 50% beteiligt ist an der Verhütungssituation. Und die Entwicklungen der Pille für den Mann sind also auf unbestimmte Zeit ausgesetzt oder verschoben. Es findet sich kein Markt dafür, ist wahrscheinlich auch kein Anwenderkollektiv vorhanden. Ja. Das ist etwas, was ja noch in den Kinderfüßen steckt, leider.
Ja. Ja. Aber sind es tatsächlich dann auch so rein kulturelle Gründe oder gibt es auch medizinische Gründe, warum man sagen muss, es ist irgendwie leichter bei der Frau anzusetzen?
Ja, es ist etwas komplizierter beim Mann. Ja, man muss ja da den Hormonspiegel auch anpassen, dass eben die Spermatogenese ganz eingestellt wird, wirklich, und da auch wirklich eine Sicherheit erreicht wird, die dem der Pille entspricht. Das ist gar nicht so leicht.
Ja, also auf unbestimmte Zeit keine Pille für den Mann. Und andere Methoden, abgesehen von Kondomen, gibt es auch nicht, von denen wir noch nicht wissen. Haben Sie da noch irgendwas in petto?
Ich habe Ihnen jetzt nichts, keine Weltneuheit jetzt hier heute mitgebracht. Es gibt aber schon Neuentwicklungen. Eben wie gesagt, wir erwarten eben diese kleine Hormonspirale in Zukunft. Und wir haben ja neue Pillenpräparate auf dem Markt seit fast 4 Jahren, die mit dem sogenannten natürlichen Östrogen auch arbeiten, sodass die hormonelle Belastung oder die Leberbelastung durch die Pille bei den Frauen dann auch geringer gestaltet wird. Ich denke, das ist schon eine Entwicklung für die Zukunft, da das Risiko von den Frauen etwas wegzunehmen.
Ja, das ist doch ein positiver Ausblick. Aber was immer noch sehr nachteilig ist an Verhütung, es kostet natürlich Geld. Auch vielleicht ein Grund, warum gerade die Ärmsten der Armen da manchmal nicht so kleinlich sind. Wie sehen Sie das? Müsste man da nicht vielleicht politisch irgendwie dran arbeiten, dass auch für über 18-Jährige es alle möglichen Verhütungsmittel umsonst gibt?
Also ja, das ist halt die Frage, was wird insgesamt von den Kassen übernommen und was ist Eigenleistung? Ja, ich komme jetzt auch aus der Kinderwunschtherapie und da müssen leider die Paare ja auch sehr, sehr viel selber bezahlen, mindestens 50%. Ist es jetzt Verhütung ein Lifestyle oder ist es ein gesundheitlicher Fakt? Also gut, als Frauenärztin denke ich, wäre es schon schön, wenn die Gruppe der medizinischen Indikationen ausgeweitet würde. Also dass mehr Frauen, die zum Beispiel Probleme haben mit ihrem Zyklus oder mit der Erkrankung, die damit zusammenhängen, das doch dann auf die Kasse bekämen, auch über 20. Das wäre schon gut. Ansonsten muss man natürlich insgesamt schauen in der Gesellschaft, was ist eigener Wunsch und was ist medizinische Indikation. Also da kann man nicht alles sich bezahlen lassen.
Okay, also weiterhin müssen wir unsere Portemonnaies öffnen, wenn wir Spaß haben wollen im Schlafzimmer. Gut, vielen Dank für das Gespräch, Frau Dr. Friebe.
Vielen Dank.
Das war Aufklärungsunterricht hier bei Echozentrisch mit Frau Dr. Stefanie Friebel, Oberärztin in der Universitätsfrauenklinik.